Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Der 8. Mai 1945. Dieser Tag ist in die Geschichtsbücher eingegangen als der Tag, an dem der Zweite Weltkrieg endete. Der Tag, an dem Deutschland vom Nationalsozialismus befreit wurde. Eine Zäsur, ein Wendepunkt der Geschichte. Ja, wenn ihr das heute so oder ähnlich in einer Prüfung schreiben würdet, dann würdet ihr vermutlich volle Punktzahl bekommen. Aber war das wirklich so? Genau das ist unser Thema in dieser Folge. Ich bin Katrin Rohlendorf, willkommen im Hörsaal.
Was genau geschah am 8. Mai 1945? Was leistet der 8. Mai als Zäsur? Ereignisgeschichtlich gibt der 8. Mai 1945 relativ wenig her. Am 8. Mai erklärte die deutsche Wehrmacht gegenüber den Alliierten ihre militärische Niederlage. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Zäsuren sind meistens ereignisgeschichtlich verengt. So ist der 8. Mai 1945 als symbolisches Datum nicht nur europazentriert, er verdichtet und synchronisiert zudem extrem heterogene Erfahrungen.
Denn Millionen von Menschen auf der ganzen Welt haben diesen einen Tag völlig unterschiedlich erlebt und die Tage davor und danach natürlich auch. Und in den Jahren nach 1945 haben sich viele Menschen in Deutschland auch erstmal gar nicht befreit gefühlt. Wenn künftige Geschichte noch Gegenwart ist, dann nimmt jede und jeder Einzelne, und das ist ja irgendwie klar, sie anders wahr. Erst das kollektive Erinnern macht die Geschichte daraus. Ja, und die verändert sich auch, weil Geschichte ja im Grunde nichts anderes ist als das, was wir uns von der Vergangenheit erzählen. Und deshalb kann man mit Geschichte auch Politik machen. Tauchen wir jetzt ein in diese Vergangenheit und schauen wir uns den 8. Mai 1945 und das, was davon erzählt wurde und wird, genauer an. Vom Ende zum Anfang, geschichtspolitische Umdeutungen des 8. Mai 1945, heißt der Vortrag, den wir gleich hören. Gehalten wird er von Ulrike Jureit. Sie ist Historikerin an der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur, assoziiert mit dem Hamburger Institut für Sozialforschung. Die Aufnahme stammt vom 15. Januar 2025 aus der Ringvorlesung Gründe erzählen im Rahmen des offenen Hörsaals an der FU Berlin. Ja, und wenn ihr mehr zur Rednerin und zur Veranstaltung wissen wollt, findet ihr wie immer weitere Infos, Details und Links in den Shownotes und auf unserer Seite. Ja, und jetzt geht's los mit Ulrike Jureit.
Der 8. Mai 1945. Bei diesem Thema muss man ja immer vorweg sagen, also dazu ist so viel geschrieben und gesagt worden. Da kann ich mich nur schon im Vorfeld dafür entschuldigen, dass ich vieles unberücksichtigt lassen muss. Trotzdem will ich versuchen, unter dem Stichwort vom Ende zum Anfang einige Stationen dieser Erzählung zum 8. Mai 1945 und ihrer Umdeutung aufzuzeigen. Das Life Magazine titelte am 7. Mai 1945 unter der Überschrift »The German People« mit einer Porträtaufnahme von drei deutschen männlichen Zivilisten, die ebenso ernst wie direkt in die Kamera schauen, und eröffnete damit eine Fotoreportage, mit der die nicht nur für den Durchschnittsamerikaner so beunruhigende deutsche Frage beantwortet werden sollte: Wie konnte es dazu kommen? Ein ausführlicher Bildkommentar informierte die Leser, dass die drei abgebildeten Männer zusammen mit 7000 anderen Zivilisten 84 Stunden lang in einem Minenstollen das alliierte Bombardement ihrer Stadt überlebt hatten, um dann beim Aufziehen der weißen Fahne von ihren eigenen Truppen beschossen zu werden. Die drei Männer, so der Bildkommentar, hätten die Bitterkeit der Niederlage aus erster Hand erfahren. Anschließend nimmt der Text allerdings eine interessante Wendung. Für den US-amerikanischen Bildreporter handelt es sich bei den abgebildeten Personen um, Zitat, unglückliche, aber harte und arrogante Gesichter, da diese deutschen Zivilisten noch nicht gezwungen wurden, sich die Gräueltaten anzusehen, die in ihrem Namen begangen wurden. Zitat Ende. egal wie man das Foto interpretieren will, es gehört nicht viel dazu zu erkennen, dass man diese Gesichter damals wie heute immer auch anders lesen kann. Der Blick auf das Kriegsende, so wird hier an diesem einen Beispiel schon deutlich, hat immer etwas mit Perspektivität zu tun. Erzählungen vom Kriegsende 1945 greifen verschiedene Begrifflichkeiten auf, in denen sich bereits diese Perspektivität spiegelt. 40 Jahre nach der Rede Richard von Weizsäckers zum 40. Jahrestag des Kriegsendes in Europa 1985, ich werde noch darauf zurückkommen, erscheint uns heute beispielsweise die Schwerfälligkeit, mit der damals noch um Bezeichnungen wie Zusammenbruch oder Befreiung gerungen wurde, nicht mehr wirklich zeitgemäß. Ob Sieg oder Niederlage, ob Kapitulation oder Katastrophe, ob Weltuntergang oder Stunde Null, ob Ende oder Anfang, die Tatsache, dass sich der 8. Mai 45, wie im Übrigen auch andere historische Zäsuren, eben nicht nur aus einer Perspektive erzählen lässt, ist historiografisch zweifellos ein Allgemeinplatz, regt aber bis heute literarische wie auch filmische und andere Collagen an, die den Perspektivwechsel durch die serielle Aneinanderreihung und Gegenüberstellung von Einzelfragmenten zu ihrem Prinzip machen. Kempowskis Echolot ist dafür sicherlich das bekannteste Beispiel. Hans Magnus Enzensberger hat sein Buch Europa in Trümmern nach ähnlichem Muster erstellt. Es gibt sehr viel mehr. Die Gleichzeitigkeit der Vielfalt von Ereignissen, Wahrnehmungen und Sichtweisen auf das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa hindert uns daran oder sollte uns zumindest daran hindern, leichtfertig von einer kollektiven Erfahrung zu sprechen. Und doch tauchen, wenn man sich durch diese vielen komponierten Collagen gearbeitet hat, einige zeitgenössische Varianten und Motive immer wieder auf. Können wir uns auf diese Weise einem Ereignis wie dem 8. Mai 45 in seiner Vielfältigkeit überhaupt nähern? Welche Erzählmotive standen zeitgenössisch im Vordergrund? Darüber könnte man sicherlich lange sprechen. Ich greife einige Beispiele heraus. Angst gehört sicherlich zu den häufigsten Wahrnehmungen. Angst vor dem Feind, vor dem Tod, vor Vertreibung, Verwundung, Vergewaltigung, aber auch Angst vor Rache, vor dem, was nach dem Ende des Krieges sein wird. Ungewissheit ist ein weiteres starkes Motiv. Ungewissheit, was und wie es morgen weitergeht, wenn es denn überhaupt weitergeht. Das monotone Warten auf das Ende, von dem man gar nicht zu sagen wüsste, wie es tatsächlich ausschauen wird oder soll. Auffällig an diesen Fragmenten ist zudem ein erstaunlich beschränkter Wahrnehmungshorizont, der kaum noch über das Alltägliche, über das Unmittelbare hinausgeht. Das hängt nicht nur mit den realen Informationsdefiziten, die in diesen letzten Wochen und Tagen überall in Europa herrschten, zusammen, sondern auch mit der vollständigen Beanspruchung für die Bewältigung eines Alltags im Krieg und in Trümmern. Menschen, die leiden, haben wenig Zeit, Sinn und Muße für andere Dinge. Und schließlich geht es in diesen Berichten immer auch um Gerüchte. Gerüchte, wie weit die alliierten Truppen schon vorgerückt sind. Gerüchte, wo Werwolf und Volkssturm die Stadt bis zum Letzten verteidigen. Gerüchte, welche Nazi-Größen noch leben. Gerüchte, wie sich der Amerikaner oder der Russe verhalten wird, wenn der Krieg erst einmal zu Ende ist. Viele Erzählungen vom Kriegsende 45 beschreiben die letzten Wochen und Tage als eine Phase des Wartens, des Hoffens, der Resignation, der Apathie und auch der Erschöpfung. Kurzum, als eine scheinbar unendlich überdehnte und nicht enden wollende Zeitspanne, die ist sie dann endlich da, herbeigesehnt oder herbeigefürchtet, oft gar nicht in Erleichterung, Freude oder Trauer übergeht, sondern häufig als Moment überhaupt nicht realisiert wird, sondern sich allenfalls retrospektiv als Zäsur darstellt. Und wenn das Ende dann doch als Moment erlebt wird, dann bleibt es oft merkwürdig emotional entrückt. Der Augenblick ist zwar da, aber dieser Moment ist irgendwie anders, als die Erzähler ihn sich ausgemalt, sich vorgestellt, sich fantasiert haben, anders, wie er oder sie erwartet hat, dass er sich anfühlen würde. Augenzeuge zu sein, scheint paradoxerweise vor allem zu bedeuten, im Moment des Ereignisses eigentlich ziemlich wenig mitzubekommen. Oder um es mit Robert Musil zu sagen, so also sieht Weltgeschichte in der Nähe aus. Man sieht nichts. Am 30. April 1945 notierte Viktor Klemperer, der sich zu dieser Zeit mit seiner Frau Eva Schlemmer durch Sachsen und Bayern nach Dresden durchschlug, in sein Tagebuch. Zitat: Plötzlich ging das schon gewohnte Geschützfeuer in ganz nahes Krachen und in das Knallen einzelner Schüsse über. Eva hörte auch ein Pfeifen einer Kugel. Offenbar wurde nun an unserem Waldrand, vor unserem Dorf, unserer Ecke gekämpft. Wir eilten hinunter, das Haus stand leer, man war schon im Bunker und hatte uns vergessen. Diese paar Schritte Durchgang zwischen den Hofgebäuden und dem Bunker führten freilich geradewegs feindwärts, denn man sah auf die Wiese und über sie hinweg auf den Waldrand, aus dem die Amerikaner kommen mussten. So gegen 2 Uhr trauten wir uns wieder heim und machten uns einen Kaffee. Das Dorf war über, genauer umrollt worden, nur am Rand unseres Waldstreifens hatte eine kleine Gruppe Soldaten noch ein paar Minuten Widerstand geleistet, bevor auch sie geflüchtet waren. Der Krieg lag nun hinter uns, während wir ihn noch vor uns glaubten. Beim Essen sagte uns jemand, Hitler sei tot. Dies sei ohne nähere Angabe durchs Radio gekommen, er selber glaube das nicht. Offiziere hätten noch gestern mit festester Überzeugung versichert, es käme die Wende. Sie ginge vom Obersalzberg aus und geschiehe durch die neue Waffe. Das ist nicht auszurotten. So kommt jetzt alles triumphaliter ans Licht, was bis heute hier angstvollst verborgen wurde. Gerüchte überall. So will aber auch niemand Nazi gewesen sein von denen, die es fraglos gewesen sind. Wo ist die Wahrheit? Natürlich besprechen wir oft, ob und wann und wie und wohin wir von hierher fortkommen können. Aber alles ist absolut dunkel. Nur dies beides nicht, dass wir keine Gestapo und keine Bombe mehr zu fürchten haben. Und dieses Nur ist doch so viel, dass wir eigentlich katholisch werden müssten. Zitat Ende. Erzählung vom Ende. Sie sind augenscheinlich so vielfältig wie subjektiv gebrochen. Klemperer konstatiert eindrücklich mit Blick über das Unmittelbare hinaus, aber alles ist absolut dunkel. Die Befreiung ist zwar da, aber ein Anfang ist das noch lange nicht. Lassen wir einmal diese scheinbar subjektiv perspektivierten Erzählungen beiseite und halten uns an die Fakten. Was genau geschah am 8. Mai 1945? Auf welches Ereignis beziehen sich letztlich diese ganzen Erzählungen vom Ende und oft auch schon vom Anfang? Als Generaloberst Alfred Jodl am Tag zuvor, also am 7. Mai 1945 um 2.41 Uhr, im obersten Hauptquartier der alliierten Expeditionsstreitkräfte die Kapitulationserklärung unterzeichnete, waren dem bereits mehrere Teilkapitulationen, unter anderem für Berlin, Dänemark und Norditalien, vorausgegangen. Entgegen der ursprünglichen deutschen Hoffnung, im Hauptquartier von Eisenhower ein Waffenstillstandsabkommen zu schließen, unterschrieb Jodl als Chef des Wehrmachtführungsstabes im Auftrag des noch von Hitler eingesetzten Karl Dönitz die Erklärung und besiegelte damit das Ende der militärischen Kampfhandlungen in Europa. Obgleich der Reichssender Flensburg schon an diesem 7. Mai um 12.45 Uhr erstmals das Kriegsende verkündete und in New York 500.000 Menschen auf den Straßen Manhattans dieses Ereignis feierte, trat die Kapitulation an allen Fronten offiziell erst am 8. Mai um 23.01 Uhr in Kraft. Gleichzeitig kapitulierte das OKW sowie die 3 Teilstreitkräfte der deutschen Wehrmacht am 9. Mai um 0.16 Uhr im Offizierscasino der Heerespionierschule in Berlin-Karlshorst gegenüber dem sowjetischen Oberkommando aufgrund dieser zweiten Kapitulationserklärung sowie aufgrund der Zeitverschiebung gegenüber Moskau galt damals in der Sowjetunion bzw. heute in Russland der 9. Mai als Jahrestag des Inkrafttretens der deutschen Kapitulation. Schätzungsweise 60 Millionen Menschen kamen im Zweiten Weltkrieg ums Leben. Mehr als 50 Staaten waren darin involviert. Kein anderer Krieg der Moderne hat derart viele und mit mehr als der Hälfte vor allem zivile Opfer gefordert. Etwa 26 Millionen Kriegstote waren sowjetischer Nationalität, darunter vor allem Menschen aus der Ukraine und aus Weißrussland. Darunter auch schätzungsweise 10 bis 15 Millionen Zivilisten, sodass die UdSSR eine ähnlich hohe Zahl ziviler Opfer hatte wie China. Etwa 3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene starben in deutschem Gewahrsam. Auch in anderen Staaten übertraf die Zahl der zivilen Opfer die der toten Soldaten bei Weitem, etwa in Polen, Griechenland, Belgien und in Indien. In anderen Staaten war es umgekehrt, in den USA, in Kanada, Finnland, Südafrika und Australien. Von den insgesamt 13 Millionen Todesopfern der nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik galten etwa 5 bis 6 Millionen als Juden, mindestens 200.000 Roma und Sinti wurden ermordet und etwa 250.000 Menschen fielen den sogenannten Euthanasieaktionen zum Opfer. Nur etwa 3% der Verfolgungsopfer waren deutscher Herkunft. Und entgegen der landläufigen Meinung forderte der Luftkrieg weder in Hamburg noch in Dresden die meisten Opfer, sondern mit mehr als 100.000 Toten in Tokio. Nach Kriegsende befanden sich zwischen 1945 und 1948 nicht nur 12 Millionen Deutsche, sondern auch mehrere Millionen Polen, Ukrainer und Ungarn auf der Flucht oder wurden gewaltsam vertrieben. Diese gewaltigen Flucht-, Vertreibungs- und Zwangsmigrationsbewegungen im Osten Europas erreichten in diesen Nachkriegsjahren eine ähnliche Größenordnung wie die nach der etwa zeitgleichen indischen Unabhängigkeit und der daraus resultierenden Gründung der unabhängigen Staaten Indien und Pakistan. Angesichts dieser ungeheuerlichen Bilanz moderner Destruktivität ist es ja unmittelbar nachvollziehbar, dass der 8. Mai 1945 wissenschaftlich, geschichtspolitisch und auch biografisch eine markante Zäsur ist. Es gibt vermutlich kein anderes Datum im 20. Jahrhundert, dem eine vergleichbare Veränderungskraft zugeschrieben wird. Das Kriegsende in Europa war und ist eine historische Zäsur, die das Jahrhundert in vielen retrospektiven Erzählungen in ein Vorher und in ein Nachher untergliedert. Gleichwohl endete an diesem Tag weder die Massengewalt noch der Zweite Weltkrieg. Es kapitulierte an diesem Tag weder das nationalsozialistische Regime noch das Deutsche Reich. Und auch die Alliierten übernahmen erst 4 Wochen später, am 5. Juni 1945, mit der sogenannten Berliner Erklärung die Regierungsgewalt in Deutschland. Am 8. Mai erklärte die deutsche Wehrmacht gegenüber den Alliierten ihre militärische Niederlage. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Kampfhandlungen gingen indes vor allem im sogenannten Osten noch einige Zeit weiter, weil man noch versuchte, tausende Soldaten und Zivilisten in den Westen zu schaffen. In den meisten zuvor von deutschen Truppen besetzten Ländern Europas und selbst in Teilen Deutschlands selbst war der Krieg hingegen längst zu Ende. Teilweise sogar schon seit mehreren Monaten. Die Rote Armee hatte bereits im Juni 1944 die weißrussische Hauptstadt Minsk befreit. Im Oktober erreichte sie Ostpreußen und damit erstmals deutsches Reichsgebiet. Dass der ebenso verheerende wie überaus verlustreiche Krieg im Pazifik erst nach dem Abwurf der beiden Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki am 2. September 1945 endete, wäre ein weiteres, kaum zu entkräftendes, aber letztlich überflüssiges Argument dafür, dass der 8. Mai als historische Zäsur nicht gänzlich überzeugt. Denn selbst für Europa lässt sich angesichts der bereits skizzierten Ungleichzeitigkeiten des Kriegsverlaufs, der überaus unterschiedlichen Kriegserfahrungen in den letzten Wochen und Monaten sowie der anhaltenden Gewaltdynamik mit guten Gründen in Zweifel ziehen, dass der 8. Mai die Kriterien einer globalen Unterbrechungskategorie tatsächlich erfüllt. Was leistet also der 8. Mai als Zäsur? Was zeichnet den Begriff der Zäsur im Vergleich zu anderen Ordnungsbegriffen aus und mit welchen Argumenten rechtfertigt die Rede vom Ende oder auch vom Anfang ihr retrospektives Ordnen des historischen Durcheinanders, das wir gemeinhin Geschichte nennen? Ich will versuchen, in 3 Schritten diesen Fragen nachzugehen, wobei es zunächst um den Zäsurenbegriff gehen wird. Anschließend werden beispielhaft unterschiedliche Narrative zum 8. Mai stichwortartig in Erinnerung nochmal gerufen und theoretisch reflektiert. Und schließlich drittens soll es zum Schluss jedenfalls noch kurz um die seit einiger Zeit übliche Indienstnahme des 8. Mai 1945 für die Ursprungserzählung unserer demokratischen Grundordnung gehen. Die Rede von der Zäsur ist in Bezug auf den 8. Mai 1945 so dominant, dass es sich lohnt, hier mal etwas genauer hinzuschauen. Was ist eine Zäsur? In der Metrik bezeichnet die Zäsur einen sich durch eine Wortgrenze ergebenden Einschnitt im Vers, der auf syntaktischer, metrischer oder auch lautlicher Ebene vollzogen werden kann. Dadurch entsteht eine mal merkliche, mal allenfalls angedeutete Sprechpause, die einen Wechsel formaler oder inhaltlicher Qualität markiert. Zäsuren formen und trennen also Sprech- und Sinneinheiten. Die Verslehre wiederum unterscheidet zwischen Alexandrinern und Blankversen, also grob gesagt zwischen festen und beweglichen Zäsuren, die dem Vers einen gleichmäßigen, aber manchmal auch einen durchbrochenen Rhythmus geben. Ob diese Kompositionen uns in Bezug auf historische Zäsuren weiterhelfen, braucht uns hier nicht weiter zu interessieren. Die Metrik macht hier darauf aufmerksam, dass Zäsuren gedankliche Einschnitte in einem eigentlich zusammenhängenden Ganzen darstellen, also gleichermaßen Unterbrechung, Wechsel und Kontinuum markieren können. Eine Zäsur kann also sowohl Ende als auch Anfang hervorheben, da sie in erster Linie die Unterbrechung markiert. Daraus ergibt sich für unseren Zusammenhang die Frage, ob die Diskussion, ob der 8. Mai eine Sprechpause der Geschichte darstellt, tatsächlich so wichtig ist. Oder anders ausgedrückt, auf welche Fragen ist die viel zitierte Aussage, der 8. Mai 1945 sei eine herausragende historische Zäsur, eigentlich die Antwort? Wissenschaftlich gehört der 8. Mai 1945 neben anderen Großereignissen des 20. Jahrhunderts, wie beispielsweise dem 30. Januar 1933 oder dem 9. November 1989, zu den bevorzugten Periodisierungsinstrumentarien deutscher und auch internationaler Geschichtsschreiber. Ulrich Herbert beispielsweise sieht die deutsche Geschichte durch die Zäsur vom 8. Mai 1945 in zwei denkbar gegensätzliche Epochen geteilt. Die erste Hälfte sei von Kriegen und Katastrophen gekennzeichnet gewesen, während die zweite Hälfte im Westen und später auch im Osten des Landes zu politischer Stabilität, Freiheit und Wohlstand geführt habe. Wie sich diese beiden Hälften des Jahrhunderts historisch zueinander verhalten, das ist für Herbert die Kernfrage der deutschen Geschichte. Ähnlich gravierend setzt auch Heinrich August Winkler die epochemachende Zäsur. Es gebe keinen tieferen Einschnitt in der deutschen Geschichte als den 8. Mai 1945. Markiere dieses Datum doch das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, den Zusammenbruch des NS-Regimes und, Zitat, das Ende des ein Dreivierteljahrhundert zuvor von Bismarck gegründeten Deutschen Reichs, Zitat Ende. 12 Jahre lang hätten die Nationalsozialisten frenetisch die nationale Einheit der Deutschen beschworen, als ihre Herrschaft in einem Inferno ohnegleichen unterging, sei ungewiss gewesen, ob die Deutschen jemals wieder in einem einheitlichen Staat zusammenleben würden. Auch Lutz Raphael sieht im 8. Mai 1945 den tiefsten Einschnitt in der deutschen Geschichte. Mit der bedingungslosen Kapitulation sei alle Macht auf die Besatzer übergegangen. Zitat, so etwas hatte es zuvor noch nie gegeben. Es ist die Stunde Null für Deutschland, ein Neuanfang. Zitat Ende. Michael Stürmer schöpft das Dramatisierungspotenzial des 8. Mai dann vollständig aus. Der 30-jährige Krieg sei ein Schrecken ohne Ende gewesen, der spanische Erbfolgekrieg eine Geißel der Völker. Die französische Revolution habe 25 Jahre Krieg und Bürgerkrieg gebracht und der Erste Weltkrieg die liberale Kultur des 19. Jahrhunderts unter sich begraben. Jedes Mal hätten die Menschen geglaubt, schlimmer könne es nicht mehr kommen. Doch das Kriegsende 1945, so die vorhersehbare Steigerung, habe alle diese Katastrophen noch bei weitem übertroffen. Mit dem 8. Mai 1945 als konkretes Datum haben diese Deutung durchweg wenig zu tun. Da für die meisten Menschen der Krieg an dem Tag vorbei war, an dem alliierte Truppen ihren jeweiligen Aufenthaltsort einnahmen, an dem die Konzentrations-, Zwangs- und Kriegsgefangenenlager sowie die Gefängnisse befreit wurden oder aber deutsche oder verbündete Soldaten in alliierte Kriegsgefangenschaft gerieten. Mit Horst Möller könnte man argumentieren, dass es für die epochale Bedeutung des 8. Mai 1945 völlig irrelevant sei, wenn Zeitzeugen nachträglich behaupten, das Kriegsende nicht als Zäsur empfunden zu haben, Zitat, nur weil ihre Ernährungslage oder ihr alltägliches Leben sich im Sommer 1945 von der Situation im März 1945 wenig unterschied. Zitat Ende. Doch letztlich versucht man mit einer solchen Argumentation nur etwas brachial einzuebnen, was nicht nur dem 8. Mai, sondern der Zäsurenbildung prinzipiell anhaftet. Zäsuren sind meistens an historische Großereignisse gebunden und damit zwangsläufig ereignisgeschichtlich verengt. Die Rede von der Zäsur folgt immer nur bestimmten Logiken, erhebt aber gleichzeitig den Anspruch, mehr oder weniger allgemeingültige Bedeutungs- und Sinnstiftungen abzubilden. Ihre Perspektivität ist nicht nur eine nachträgliche, sie ist auch sachlich wie räumlich überaus begrenzt. So ist der 8. Mai 1945 als symbolisches Datum nicht nur europazentriert, er verdichtet und synchronisiert zudem extrem heterogene Erfahrungen. Dass dieser Umarbeitungsprozess mit biografischen Erinnerungen mal mehr, mal weniger in Widerspruch gerät, kann angesichts des damit einhergehenden Geltungsanspruchs ja nicht wirklich verwundern. Die historische Zäsur ist also ein zwar beliebter, aber im Vergleich zu verwandten Ordnungsinstrumentarien erstaunlich wenig reflektierter Begriff der individuellen und kollektiven Verständigung über Vergangenheit. Ihre historiografische Konjunktur, so formuliert es Martin Sabro etwas spöttisch, Zitat, steht in umgekehrtem Verhältnis zu ihrer begrifflichen Klarheit. Zitat Ende. Was sich mit einiger Sicherheit sagen lässt, ist, dass die Untergliederung der Geschichte mit Hilfe von Zäsuren eine moderne Strategie darstellt. Mit und nach der Französischen Revolution verfestigte sich in Europa ein Epochenbewusstsein, das die eigene Gegenwart nicht nur als Beginn einer neuen Zeit begriff, das hatte bereits der Humanismus so gesehen, sondern sich selbst im Übergang zur erst später sogenannten Neuzeit auch wusste und diese veränderte Selbstwahrnehmung auch schon reflektiert. Die Rede von der Zäsur markiert also das Bewusstsein eines historischen, als einzigartig empfundenen Wandels, den die Zeitgenossen zum einen als strikte Abgrenzung gegenüber der unaufgeklärten Finsternis des Mittelalters ansahen und der zum anderen in einem so herausragenden Ereignis wie der Französischen Revolution verdichtet wurde. Reinhard Koselleck hat mit Verweis auf die damit einhergehenden Beschleunigungsdynamiken des politischen und ökonomischen Umbruchs den Strukturwandel selbst zur entscheidenden Zäsur für die beginnende Neuzeit erklärt. Das wissenschaftliche wie auch biografische und geschichtspolitische Ordnen der Zeit unterliegt also der Spannung zwischen erlebter Veränderungsdynamik, einem modernen, räumlichen wie zeitlichen Abgrenzungsbedürfnis sowie der Erkenntnis, dass derlei Ordnungsleistungen eben keine Bestandteile der jeweiligen Handlungskontexte, sondern nachträgliche und, wie Odo Marquardt formuliert hat, zugleich positionierte Deutungsangebote sind. Die historische Zäsur fixiert in der Chronologie der Zeit einen Punkt, der ihre Bewegung quasi stillstellt und von dem aus die Zeit betrachtet werden kann. Von diesem Aussichtspunkt in der Geschichte schaut der Betrachter auf eine gewisse Zeitspanne der Geschichte, die nach hinten wie nach vorn vermessen werden kann. Entgegen dem eher mathematisch gefassten Begriff des Zeitabschnitts umfasst die Vorstellung einer Übergangsperiode oder einer Transformation eben auch die Dimension qualitativer Veränderung. Die Rede vom 8. Mai 1945 als historischer Zäsur ist daher aussagekräftiger, wenn sie eben nicht ereignisgeschichtlich verengt, sondern strukturgeschichtlich verankert wird, was zugleich bedeutet, sie konstitutiv mit Wandlungsbegriffen wie Epochenschwelle, Strukturwandel oder Transformation zu verknüpfen. Denn ereignisgeschichtlich gibt der 8. Mai 1945 relativ wenig her. Die militärische Kapitulation ist sachlich zwar evident und auch Voraussetzung für vieles, was danach kam, entscheidend sind aber doch die mittel- und langfristigen politischen, ökonomischen wie auch gesellschaftlichen Wandlungsprozesse, die wiederum ganz andere Bezugsereignisse in den Mittelpunkt rücken. So wäre beispielsweise für den gesellschaftlichen Wandel von der heroischen Volksgemeinschaft zum leidenden Kriegsopferkollektiv weniger der 8. Mai als die Schlacht bei Stalingrad der entscheidende Wendepunkt, während ökonomisch gesehen die Währungsreform am 20. Juni 1948 weitaus größere Wirkung entfaltete als die bedingungslose Kapitulation. Zwar ist das definitive Ende der nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik eng mit dem 8. Mai verknüpft, doch bei genauerer Betrachtung erschöpft sich auch diese Zäsur letztlich in dem Versuch, das Ende eines sehr viel längeren Prozesses zeitlich zu fixieren. Selbst wenn man also den 8. Mai 1945 als eine Art resümierenden Aussichtspunkt auf einen längeren Transformationsprozess versteht, entkommt man nicht der von Axel Schild einmal treffend formulierten Einsicht, dass es stets, Zitat, verschiedene legitime Möglichkeiten der Periodisierung mit jeweiligen daraus resultierenden Problemen gibt. Der 8. Mai 1945 ist hierfür ein wirklich herausragendes und in mancherlei Hinsicht sperriges Beispiel, denn die Sinnstiftung durch Zäsuren ist eben nicht Bestandteil der damaligen Handlungskontexte, sondern eine Transposition. Sie summiert ja nicht die Vielfalt der Ereignisse, Wahrnehmungen und Sichtweisen, die ihr zugrunde liegen, sondern sie verdichtet sie in einem singulären Ereignis. Und damit komme ich zum zweiten Teil. Das Reden von Ende und Anfang. Der 50. Jahrestag des Kriegsendes in Europa am 8. Mai 1995 weckte bereits im Vorfeld enorme Erwartungen und dezidierte Befürchtungen. Anders als 10 Jahre zuvor, als sich dieser 8. Mai erst allmählich zu einem wirklich geschichtskulturellen Großereignis zu entwickeln begann, wurden nun 1995 bereits Wochen vor dem Jahrestag angekündigt, das Gedenkjahr werde zum einen alle vorherigen Anstrengungen der kollektiven Vergangenheitsaufarbeitung übertreffen, zum anderen aber auch der neuen welt- und europapolitischen Machtkonstellation seit 1989 und damit eben den Erfordernissen gesamteuropäischen Gedenkens an das Kriegsende Rechnung tragen müssen. Die Vermutung, dass diese Herausforderung erfahrungsgemäß nicht ohne verbale Entgleisung, handfeste Peinlichkeiten und symbolische Fehltritte zu bewältigen sein würde, mag der Grund für die zum Teil bizarren Verrenkungen von Politikern, Journalisten und Intellektuellen gewesen sein, die allesamt bemüht waren, die schwelende Schlussstrichdebatte in der geschichtspolitisch ja noch ungeübten gesamtdeutschen Gesellschaft halbwegs unter Kontrolle zu halten. Bundespräsident Roman Herzog sprach während des entsprechenden Staatsaktes in seiner Rede einleitend zwar kurz davon, dass Deutschland den furchtbarsten Krieg, den es bis dahin gegeben hatte, entfesselt und am 8. Mai 1945 folglich auch die furchtbarste Niederlage erlebt habe. Insgesamt betonte seine Rede aber das, was seiner Meinung nach mit und nach dem 8. Mai 1945 begann. Zitat: Über die Ruinen, die Gräber und die Lager hinweg sind uns Deutschen Hände der Mitmenschlichkeit gereicht worden. Zitat Ende. Mit einer gewissen Nüchternheit zählte Herzog die einzelnen Stationen der frühen Nachkriegszeit auf. Care-Pakete, Montanunion, Wiederaufbau, Westintegration. Aber, Zitat, es soll niemand behaupten, dass die Deutschen im Frühjahr 1945 von einer Stunde zur anderen glühende Anhänger von Rechtsstaat und Demokratie geworden wären. Zitat Ende. Auf die seit 1985 vorherrschende Frage nach Befreiung oder Niederlage betonte Herzog eher den Anfang. Zitat: Diese Frage ist schon deshalb nicht sehr fruchtbar, weil sie den verschiedenen Erfahrungen verschiedener Menschen nicht ausreichend Raum gibt. Und das, obwohl meine Vorgänger Theodor Heuss und Richard von Weizsäcker dazu schon richtungweisendes, ja abschließendes gesagt haben. Als Angehöriger einer jüngeren Generation, Herzog war Jahrgang 1934, die den 8. Mai 1945 entweder überhaupt nicht oder wie ich jedenfalls nur im Kindesalter erlebt hat, möchte ich nur sagen, dass ich ihn, wenn auch nachträglich, als einen Tag begreife, an dem ein Tor in die Zukunft aufgestoßen wurde. Zitat Ende. 10 Jahre nach der Weizsäcker-Rede 1985, die landläufig ja als die entscheidende geschichts- und erinnerungspolitische Wende in der Beschäftigung mit dem 8. Mai 1945 gilt, waren also bestimmte Formeln des Gedenkens und Reflektierens bereits fest installiert. Dazu gehörte unter anderem eben das Bekenntnis zum Verhältnis von Anfang und Ende, das Herzog in seiner Rede 95 interessanterweise generationell unterlegt. Für uns ist das Grund und Anlass, sich den Prozess dieses fortwährenden Deutens, Überschreibens und Aktualisierens zum 8. Mai 45, man könnte auch sagen, den Prozess seiner geschichtspolitischen Indienstnahme theoretisch noch etwas genauer anzuschauen. Reinhard Koselleck hat für diesen Vorgang die Formel Erinnern als Überschritt geprägt, womit er versuchte, die diskursiven Aneignungs-, Deutungs- und Überschreibungsprozesse begrifflich zu fassen. Denn jenseits der Frage, wie individuelle Ereignisse in eben solche Erfahrungen transferiert und wie diese wiederum dann vergegenwärtigt werden, spielt eben auch der Übergang, Zitat Koselleck, vom persönlich grundierten Erfahrungsraum samt der ihm innewohnenden Erinnerung in ein kollektiv sein sollendes Gedächtnis, Zitat Ende, für jede Erzählung vom Ende zum Anfang eine zentrale Rolle. Dazu muss man allerdings wissen, dass Koselleck der mittlerweile ja in erster Linie kulturwissenschaftlich konnotierten Vorstellung eines kollektiven Gedächtnisses maximal skeptisch gegenüberstand. Dieser Überschritt sei eine Fiktion des Faktischen, der allenfalls Realität unterstellt werde. Hier öffne sich jener Raum einer suggerierten Kollektivität, den Koselleck als Mythos oder vorzugsweise als Ideologie bezeichnet wissen wollte. Wir nehmen diese kritischen Worte dankbar zur Kenntnis und schauen uns an, was er uns dazu theoretisch anbietet. Beispielsweise auf die eher rhetorische Frage, was Erinnerung eigentlich leiste, antwortete er 2005, also ein Jahr vor seinem Tod, im Rahmen eines Vortrages, tatsächlich über den 8. Mai 45, dass Erinnerung den Raum öffnet, Zitat, zu dem, was Geschichte genannt werden mag. Alles, was von den jeweiligen Zeitzeugen erinnert und zur Pflege den Nachgeborenen weitergereicht wird, gehört jedenfalls in einen anhaltend vollzogenen, ständigen Überschritt zur sogenannten Geschichte. Zitat Ende. Grundsätzlich stehen alle Erinnerungsformen bei Koselleck im Kontext seiner theoretischen Überlegungen, wie sich historisches Geschehen in Geschichte wandelt. Die von vielen Akteuren beeinflusste Umarbeitung individueller Erfahrungen zu sekundär verfügbarem Erfahrungswissen ist sowohl vorstrukturiert, also vor allem ja durch Sprache, als auch situativ beeinflusst. Erfahrungen werden unter dem Einfluss vielfältigster Filter zu Erinnerungen. Nur die dafür gemeinsamen Bedingungen erlauben es, von einer gewissen Vereinheitlichung zu sprechen, so Koselleck. Die Indienstnahme der Historie sei das Problem, denn es werde, so Koselleck, angesichts der nicht enden wollenden Geschichtsdebatten in den 1990er Jahren, Zitat, munter destruiert, konstruiert, rekonstruiert, um die Geschichte dem jeweiligen Interesse anzupassen oder anzudienen. Die Akteure, die er dabei im Blick hatte, nannte er je nach Stimmung mal Vermittlungsinstanzen, mal Traditionsstifter und bei anderer Gelegenheit sprach er etwas zynisch von Sinnverwaltern. Berüchtigt in diesem Zusammenhang seine ebenso bissige wie mehrfach wiederholte Bemerkung über die 7 großen P's, die sich dazu berufen fühlten, Narrative zu stiften und zu verbreiten. Politiker, Priester, Professoren, Pädagogen, Poeten, Publizisten und PR-Spezialisten seien die treibenden Kräfte einer in erster Linie medial gesteuerten Gedächtnisleistung. Die P's arbeiteten dennoch unentwegt daran, durch Homogenisierung, Kollektivierung, Vereinfachung, Verschlichtung und Mediatisierung konstruierte Erzählungen zu formen und zu verbreiten. Der Überschritt zur übergreifenden Sekundärerinnerung erweist sich eben als eine Transformation, die nicht nur extrem anfällig ist für Ideologisierung, Steuerung und Manipulation, Sie bindet zudem die Erfahrungsinhalte aus Legitimationsgründen an Referenzkollektive wie beispielsweise Nation, Gesellschaft, Partei, Verband oder Ähnliches, die ja aber keine wirklichen Handlungskollektive darstellen. Mit diesem theoretisch-kritischen Rüstzeug ließen sich nun empirisch die einzelnen Phasen, die dominanten Übertragungsfiguren, die Überarbeitungsschritte der letzten Jahre, fast 80 Jahre, zum 8. Mai 1945 aufzeigen und nachvollziehen, was hier natürlich in der Kürze nicht zu leisten ist. Aber ein zumindest noch kursorischer Rückblick auf einige Politikerreden anlässlich der entsprechenden Jahrestage gibt bereits Aufschluss über das, was solche Überschreibungsvorgänge charakterisiert, nach welchen Prinzipien sie ablaufen. Beginnen wir mal nicht 1945, sondern 1985 mit der Rede von Weizsäckers. Ihr wird ja gemeinhin zugeschrieben, erstmals auch für breite, was in diesem Fall bedeutete, auch für konservative Kreise, die Bezeichnung Befreiung quasi salonfähig gemacht zu haben. Dafür müsste man sich die Rede im Detail im Ganzen anschauen. Wir müssen uns mit drei zentralen Passagen begnügen. Erstens, Zitat, der 8. Mai ist für uns Deutsche kein Tag zum Feiern. Zweitens, Zitat, der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Und drittens, Zitat, wir dürfen den 8. Mai 1945 nicht vom 30. Januar 1933 trennen. Zitat Ende. Während mittel- und langfristig vor allem die vorbehaltlose Anerkennung nahezu aller Opfergruppen der NS-Verfolgung, ich glaube, es fehlten nur die sogenannten Asozialen, sowie die Legitimierung einer auf Versöhnung zielenden Erinnerungsarbeit wirksam wurden, stieß Weizsäckers Deutungsangebot der Niederlage und der Befreiung, also die Rede vom Ende und vom Anfang, auf breite, wenn auch nicht auf uneingeschränkte Zustimmung. Was aber war daran neu? Worin unterschied sich Weizsäckers Rede von dem, wie bisher darüber gesprochen wurde? Während die provisorische Volkskammer der DDR bereits 1950 den 8. Mai zum Tag der Befreiung des deutschen Volkes vom Hitlerfaschismus erklärte und damit den Weg ebnete für eine fast 40-jährige, ja verlogene Gedenk- und Geschichtspolitik, taten sich westdeutsche Politiker mit dem NS-Erbe sehr viel schwerer. Adenauer wollte 1949 jedenfalls das Grundgesetz nicht nur an das Kriegsende gebunden sehen, sondern verwies ja nicht zu Unrecht eben auf den 30. Januar 1933. Dennoch dominierte in diesen Jahren die selbstmitleidige Rede von der erlittenen Niederlage, oftmals gepaart mit einer unerträglichen Selbstviktimisierung sowie mit der ungenierten Verklärung des doch letztlich selbstverursachten Totalbankrotts zur Stunde Null. Gleichwohl waren in dieser Zeit zwischen 1945 und 1985 immer auch andere Aspekte diskursiv präsent. Theodor Heuss etwa sprach bereits 1949 im Parlamentarischen Rat davon, Zitat, im Grunde genommen bleibt dieser 8. Mai 1945 die tragischste und fragwürdigste Paradoxie der Geschichte für jeden von uns. Warum? Weil wir erlöst und vernichtet in einem gewesen sind. Zitat Ende. 1965 deutete Bundeskanzler Ludwig Erhard den 8. Mai vor dem Hintergrund des geistigen und moralischen Verfalls während der NS-Zeit, ohne jedoch explizit zwischen den Deutschen und den von ihnen ermordeten Opfern zu unterscheiden. Eine Befreiung sei der 8. Mai 1945 vor allem deswegen nicht gewesen, weil auch danach die Freiheit von Menschen und Völkern mit Füßen getreten worden sei. Doch obgleich hier die rigorose Abgrenzung gegenüber der DDR im Vordergrund stand, betonte auch Erhard das, was mit dem 8. Mai 1945 begann. Wiederaufbau, Westintegration, Wohlstand. 5 Jahre später war es Bundeskanzler Willy Brandt, der in seiner eher nüchternen Regierungserklärung zwar von der persönlichen und nationalen Not der Deutschen sprach, sodann aber auch betonte, dass damit für andere Völker die Befreiung von Fremdherrschaft, von Terror und Angst verbunden gewesen sei. Auch für die Mehrheit des deutschen Volkes sei daraus später die Chance zu einem Neubeginn erwachsen, Zitat, zur Schaffung von demokratischen und rechtsstaatlichen Verhältnissen. Ansonsten konzentrierte sich die Rede Brandts auf die Förderung oder auf die notwendige Förderung der Demokratie, auf die Friedenswahrung und die damals aktuell diskutierte Annäherung an den sogenannten Ostblock. Hier wie dort wurden also die Gegenwartsbezüge, seien es aktuelle Kriege, Fragen der europäischen Integration, Debatten über die Ostpolitik etc. pp., mehr als deutlich. Und das ist auch in der Rede von Walter Scheel 1975 nicht anders gewesen, als er der DDR zurief, dass auch sie vor dieser Geschichte nicht davonlaufen könne, so sehr sie sich auch darum bemühe. Aber bei Scheel ist vor allem bemerkenswert, dass er bereits klar und deutlich von Befreiung spricht. Zitat: Wir wurden von einem furchtbaren Joch befreit, von Krieg, Mord, Knechtschaft und Barbarei. Und wir atmeten auf, als dann das Ende da war. Aber wir vergessen nicht, dass diese Befreiung von außen kam. Zitat Ende. Und weiter heißt es: Adolf Hitler war kein unentrinnbares Schicksal. Er wurde gewählt. Zitat Ende. Und an die Nachgeborenen gerichtet bekannte er, Zitat: Die ältere Generation hat in einer entscheidenden Phase unserer Geschichte versagt. Wir könnten das jetzt beliebig lange fortsetzen. Was ich damit zeigen will, ist, dass diese Erzählung über den 8. Mai 1945 über die Zeiträume hinweg vor allem vier Prinzipien folgen. Erstens, sie weisen alle zum Teil augenfällige Gegenwartsbezüge auf. Sie sind also in ihren jeweiligen historischen Kontexten verankert und durch sie perspektiviert, wodurch das historische Bezugsereignis auf die eine oder eben andere Weise in andere politische Argumentation und Rechtfertigung integriert wird. Zweitens, sie bewegen sich in unterschiedlichen Interkontextualitäten. Das heißt, diese Reden nehmen oft direkt, aber manchmal auch indirekt, Bezug auf andere vorangegangene Texte und positionieren sich zu deren Schwerpunkten und Deutungsangeboten. Drittens, alle diese Reden synchronisieren oder sie versuchen zumindest, sehr heterogene Erfahrungen, die mit dem 8. Mai 1945 in Europa verbunden sind, durch Begriffsbildung oder durch Metaphorisierung, Stunde Null, zu synchronisieren. Sie machen Deutungsangebote, die oft sehr allgemein sind und auch allgemein sein müssen, damit sich eben möglichst viele darin wiederfinden können. Viertens, die meisten dieser Reden tendieren zur Vereindeutigung. Sie wägen zwar unterschiedliche Perspektiven gegeneinander ab, aber nur wenige lassen die letztlich ja unauflösbaren Gegensätze und Ambivalenzen dieses historischen Ereignisses nebeneinander stehen oder konfrontieren das sogar miteinander. Das ist bei von Weizsäcker nicht anders als bei Scheel oder Brandt. Was von Weizsäckers Rede meines Erachtens tatsächlich auszeichnet, ist zum einen der Kontext der 1980er Jahre mit ihrer hohen Sensibilität und Empfänglichkeit für geschichts- und gedenkpolitische Konflikte, zum anderen gar nicht mal so sehr die besondere Betonung der Befreiung, was ja ein bereits integrierendes Angebot einer gesamtdeutschen Gedenkkultur war, sondern sein in Aussicht gestelltes und quasi präsidial garantiertes Erlösungsversprechen. Zitat: Es geht nicht darum, Vergangenheit zu bewältigen, das kann man gar nicht. Sie lässt sich ja nicht nachträglich ändern oder ungeschehen machen. Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart. Wer sich der Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird wieder anfällig für neue Ansteckungsgefahren. Das jüdische Volk erinnert sich und wird sich immer erinnern, wir suchen als Menschen Versöhnung. Gerade deswegen müssen wir verstehen, dass es Versöhnung ohne Erinnerung gar nicht geben kann. Zitat Ende. Mit dieser Passage lüftete Weizsäcker ja nicht nur das Geheimnis der Erlösung, sondern er stellte für aufrichtiges Erinnern auch Versöhnung in Aussicht. Ein verlockendes Angebot für eine Nachkriegsgesellschaft, die sich in der zweiten Generation ja ohnehin schon intensiv um die Aufarbeitung der überlieferten Schuld bemüht. Das staatspolitisch bekräftigte Erlösungsversprechen bestärkte eine geschichtspolitische Ermächtigung, deren Wirkung ja kaum zu überschätzen sind. Das hatte gewisse Folgen. Das jüdische Erinnerungsgebot wurde nicht nur als Aufforderung zur gemeinschaftlichen Vergegenwärtigung der verbrecherischen Vergangenheit aufgefasst, es wurde als Vorschrift missverstanden und zudem auch noch mit dem christlichen Erlösungsversprechen verbunden. Wer nur aufrichtig und intensiv genug an den Nationalsozialismus erinnere, der darf auf Versöhnung, ja auf Erlösung von der überlieferten Schuld hoffen. So verstanden zumindest viele Weizsäckers Rede. Er stellte eine Art innere Befreiung in Aussicht, von der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dann 2020 behaupten wird, die enormen Anstrengungen der Vergangenheitsaufarbeitung seien Teil dieses fortwährenden Befreiungsprozesses, den es deswegen fortzusetzen gelte. Angesichts der Schwere des begangenen Unrechts ist eine solche Hoffnung ja durchaus nachvollziehbar, wenn auch völlig abwegig. Das Angebot wirkte aber dennoch wie ein Signal für die noch zu steigernden geschichts- und gedenkpolitischen Anstrengungen, wie wir sie die nächsten Jahrzehnte erlebten. Vor allem staatliche Institutionen wurden nun neben einer vielfältigen und heterogenen Geschichtskultur zu den Hauptakteuren einer sich rasant entwickelten Erinnerungskultur, die sich vor allem mit den Opfern identifiziert. Der 8. Mai 1945 erfuhr in dieser Zeit weitere Überarbeitungen. Mit dem Fall der Mauer, der deutschen und europäischen Einheit und dem wohl eher vorläufigen Ende des Ost-West-Gegensatzes wandelte sich der vormals offene Horizont deutscher und europäischer Nachkriegsgesellschaften in eine klar umrissene und zudem abgeschlossene Übergangs- und Nachkriegsgeschichte. Diese hatte, wie man es auch drehen und wenden mochte, am 8. Mai 1945 ihren Anfang genommen und erhielt nun endgültig die Signatur eines weiteren, nämlich des Kalten Krieges, zugewiesen. Die Geschichte des 20. Jahrhunderts konnte und wollte nach 1989 neu geschrieben werden, denn der 9. November 1989 oder der 3. Oktober 1990 schien den 4,5 Jahrzehnten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs einen Endpunkt zu verleihen, mit dem man historiografisch endlich mal was anfangen konnte. Seither steht der 8. Mai 1945 wissenschaftlich wie geschichtspolitisch eher für den Anfang als für das Ende, mit allen politischen Engführungen und Aktualisierungen, die das nachträgliche Ordnen der Zeit damals wie heute mit sich bringt. Dies zeigt sich in jüngster Zeit vor allem an dem gegenwärtig irritierend unreflektierten Gebrauch des 8. Mai 1945 für die bisweilen fast schon heilsgeschichtlichen Erzählungen der sogenannten Demokratiegeschichte. Ein vor allem staatlich gefördertes geschichtspolitisches Großprojekt, das seine historiografisch fragwürdigen, um nicht zu sagen absonderlichen Kontinuitäts- und Traditionskonstruktion mit hohem finanziellen Einsatz unbeirrt verbreitet. Dazu ließen sich sehr viele Beispiele aufführen, auf die müssen wir jetzt leider verzichten. Zweifellos bizarr ist dabei die Inanspruchnahme des 8. Mai 1945. Die Richtlinien für Lehrpläne und Schulbücher der gymnasialen Oberstufe in Bayern beispielsweise schreiben verbindlich vor, dass sich Schüler und Schülerinnen im Rahmen einer Unterrichtseinheit zur deutschen Demokratiegeschichte in der öffentlichen Erinnerung nicht nur mit dem deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus, der ja bekanntlich wenig mit Demokratie anzufangen wusste, sondern eben auch mit dem 8. 9. Mai 1945 als Tag der Befreiung auseinandersetzen müssen. Anhand dieses Gedenktages sollen sie die geschichtspolitische und demokratiegeschichtliche Dimension dieses Gedenktages erarbeiten und verstehen. Die Kapitulation der deutschen Wehrmacht als Meilenstein der deutschen Demokratiegeschichte. Eindrucksvoller lässt sich die zuweilen wohl unerträgliche Leichtigkeit geschichtspolitischer Ursprungserzählungen wohl kaum veranschaulichen. Vielen Dank.
Die Historikerin Ulrike Jureit war das mit einem Vortrag zum 8. Mai 1945, wie wir uns daran erinnern und was das auch mit Politik zu tun hat. Und wenn ihr euch für das Thema noch mehr interessiert, dann habe ich noch zwei Tipps für euch. Erstens geht es auch in unserer nächsten Hörsaalfolge um den 8. Mai und die Erinnerung daran. Wir schauen dann nach vorne und fragen, was die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus uns in einer Zeit, in der autoritäres Denken, Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus wieder auf dem Vormarsch sind, für die Zukunft sagen kann. Und zweitens haben unsere Kollegen und Kolleginnen von Eine Stunde History eine super Live-Sendung zum Ende des Zweiten Weltkriegs gemacht. Die ist jetzt schon online und sehr hörenswert. Die verlinke ich euch. Ich bin Katrin Ohlendorf, schön, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Donnerstag und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.